Heute eine echte One-Woman-Show bei uns im Podcast. Joana Heinze macht mit Gewürzen einen 7-stelligen Umsatz auf Amazon. Eine wirklich beeindruckende Geschichte. Sie hat nach der Aufnahme gesagt, ja, ich finde mich immer gar nicht so toll. Ich bin doch nur eine einfache Frau aus Spremberg. Aber was für eine aus dem Nebenjob zum Millionen-Business auf Amazon. Geile Geschichte heute bei uns im Podcast. Wir springen direkt rein. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Okay, da gibt es zwar Produkte, klar. Also ich erfinde das Rad nicht neu, ne? Ich achte nur auf ein paar gewisse Sachen. Ist es jetzt die Verpackungsgröße? Ist es das Verpackungsdesign? Was sagen die Kunden in anderen Bewertungen? Worauf legen die Wert? Was gefällt denen bei den anderen Herstellern nicht? Und das sind dann sozusagen meine Schlupflöcher. Wenn ich das schaffe, die auszumerzen, dann sind das meine Kunden, die dann zu mir kommen können und sagen, okay, hey, you erfüllt jetzt meine Wünsche, die ich dazu habe. Und so positioniere ich mich eigentlich, indem ich die Mängel der anderen versuche auszumerzen und das auch dementsprechend im Marketing platziere.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Joana.
Hi Jan.
Herzlich willkommen in diesem Podcast. Wo erwischen wir dich gerade?
Im beschaulichen Brandenburg in der Perle der Lausitz namens Spremberg.
Und von dort aus führst du dein beeindruckendes One-Woman-Show-Geschäft, das richtig erfolgreich ist, unter der Marke Heyu. Was bedeutet Heyu?
Heyu, ganz einfach, das ist eigentlich mein Name, nur umgedreht, also die ersten Initialen, Joana Heinze, einfach umgedreht, Heyu. Da habe ich mir gar nicht so viel Gedanken drum gemacht, sondern dachte, ich möchte meine Marke auch wirklich mit mir verbinden, weil ich dahinter stehe und dafür auch stehe. Und so hat sich ganz einfach die Marke schon gefunden gehabt.
Okay, dann erzähl mal, was verbirgt sich denn hinter Heyu?
Ja, hinter Heyu stehe ich, wie Klaus Hipp schon gesagt hat, mit meinem Namen sozusagen. Und ich bin 2021 in die Selbstständigkeit gegangen. Ich war vorher schon bei einem anderen Händler einfach als Angestellte tätig für sein Amazon-Business. Und da habe ich festgestellt, ich kann das ziemlich gut. Mir macht das echt viel Spaß. Ich glaube, ich möchte das auch alleine machen, ohne Begrenzung, ohne Einschränkung durch jemanden vorgesetzt. Und ich dachte mir auch, vielleicht kann ich das sogar ein bisschen besser, weil ich da schon sehr ehrgeizig und zielstrebig bin und bin einfach direkt losgestartet, habe das natürlich mit ihm abgesprochen. Es war auch alles fein für beide Seiten und dann habe ich schon nebenbei einfach mein Geschäft aufgebaut und bin mit Gewürzen gestartet, weil die einfach klein und fein sind und auch günstig. Und diese Gewürze gibt es auch heute noch im Sortiment, die seit Stunde eins meine Marke begleiten. Und mein Fokus liegt einfach darauf, Gewürze oder Produkte so zu machen, dass ich sie selber benutzen würde, dass sie die Voraussetzungen erfüllen, die ich selber von einem Produkt erwarte, dass da kein Aluminium in der Verpackung ist oder dass ich da auf zuckerfreie Zutaten setze und so weiter. Das ist so mein Fokus grundsätzlich in meinen Produkten. Zumindest versuche ich das. Das ist bei den Gewürzen so und davon gibt es ein paar, die gestalte ich auch stetig weiter aus. Und so sind auch weitere Produkte einfach in mein Sortiment gewandert. Und dazu gehören vor allen Dingen auch so zuckerfreie Soßen oder zuckerfreie Flavorpulver, also Geschmackspulver. Das ist somit mein Hauptgeschäft. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich selbst ein Fan davon bin. So bin ich nämlich auch auf dieses Produkt gestoßen. Also von der Konsumentin zur Verkäuferin könnte man so sagen. Ja, da gibt's auch eine lange Reise zu und da gab's auch viel Veränderungen, da gab's viel Trauer auch zwischendurch, gerade beim Geschmackspulver. Und ich bin froh, dass ich trotzdem immer dranbleibe und es weiterhin versuche mit diesen Produkten und es zeigt sich, es zahlt sich auf jeden Fall aus.
Sehr gut. Diese Reise mit den Aufs, aber ja vielleicht auch mit den Ups wollen wir heute nochmal so ein bisschen nachzeichnen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir das Thema Gewürze hier im Podcast haben. Ich erinnere mich, dass, glaube ich, vor so, ja, relativ am Anfang, wahrscheinlich so vor 4 Jahren war der Lukas Weichhofer schon mal da von Stay Spiced aus Österreich. Mhm. Da haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, wie man Gewürze eigentlich erfolgreich positionieren kann, weil auf der einen Seite man denkt, naja, Salz ist Salz und Pfeffer ist Pfeffer. Und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich die Beispiele wie Ankerkraut und Just Spices, die nun ja wirklich richtig groß geworden sind. Mhm. Erzähl doch mal, wie, als du dich entschieden hast, mit dem Thema Gewürze loszulegen, wie findest du da, wie hast du da deine Nische gefunden, wo irgendwie auch noch Platz war?
Das war eigentlich, ich möchte mal sagen, ohne mich selbst zu loben, einfach ein cleverer Schachzug, in dem ich mit Weihnachtsgewürzen auch zur Saison der Weihnachtszeit gestartet bin. Und da habe ich so die Klassiker Spekulatius, Lebkuchen und Glühwein genommen. Habe gesehen, okay, da gibt es zwar Produkte, klar, also ich erfinde das Rad nicht neu, ne? Ich achte nur auf ein paar gewisse Sachen. Ist es jetzt die Verpackungsgröße? Ist es das Verpackungsdesign? Was sagen die Kunden in anderen Bewertungen? Worauf legen die Wert? Was gefällt denen bei den anderen Herstellern nicht? Und das sind dann sozusagen meine Schlupflöcher, wenn ich das schaffe, die auszumerzen, dann sind das meine Kunden, die dann zu mir kommen können und sagen, okay, hey, you erfüllt jetzt meine Wünsche, die ich dazu habe, und so positioniere ich mich eigentlich, indem ich die Mängel der anderen versuche auszumerzen und das auch dementsprechend im Marketing platziere, sei es auf Bildern oder in der Beschreibung, das nochmal hervorhebe, weil es den Kunden ja ganz offensichtlich wichtig ist, und das mache ich eigentlich den ganzen Tag.
Und ist es so, dass du selber einfach eine Leidenschaft hast fürs Kochen oder Backen? Du hättest ja auch mit Schrauben oder Bleistiften eine Nische suchen können. Also warum waren es Gewürze?
Das ist eine sehr gute Frage. Für mich war am Anfang wichtig, dass ich nicht so viel Kapital aufwenden muss für das Produkt selber. Und ich benutze die Produkte auch selbst. Ich bin jetzt nicht die größte Köchin und auch nicht die größte Bäckerin, aber für mich muss es einfach schnell übersichtlich sein, klar erkenntlich, was gibt mir das Produkt. Und das habe ich so versucht umzusetzen, und so spiegeln sich meine Produktlistings auch wieder. Zumindest denke ich, dass das so ist. Und ich kann es gar nicht genau beschreiben, warum es direkt die Gewürze waren. Ich habe den Gedanken gehabt, ich möchte was mit Gewürzen machen, weil das für mich einfach und schnell ist. Es ist einfach umsetzbar gewesen. Ja, ich kann die Produkte aus Deutschland beziehen. Das war mir noch zu dem Zeitpunkt sehr wichtig. Es ist auch heute noch, dass ich alles, egal welcher Step dazugehört im Produktionsprozess, dass das wirklich in Deutschland alles erfolgen kann. Kurze Wege, kurze Lieferketten und so weiter und so fort. Und das hat sich einfach alles in diesen Gewürzen vereint. So bin ich da direkt mit Gewürzen einfach eingestiegen.
Du hast ja schon erzählt, dass du vorher auch angestellt als E-Commerce- oder Amazon-Managerin gearbeitet hast. Das war aber eine komplett andere Produktkategorie.
Ja, genau. Also das war komplett unterschiedlich. Für den Händler, für den ich da gearbeitet habe, er hat sich quasi eine Lieferkette in China aufgebaut, und ich habe viel mit der Korrespondenz dort vor Ort kommuniziert, und es waren viele Produkte, die wir einfach aus China bezogen haben und importiert haben, und das war eine ganz andere Richtung. Das waren Beauty-Produkte, das waren Produkte für Alltag, für die Küche, Alltagshelfer und so weiter. Das war eine ganz andere Schiene, die wir da eingeschlagen hatten. Das war aber nicht das Ziel, was ich verfolgt habe oder verfolgen wollte, weil mir der Deutschland-Europa-Aspekt da viel wichtiger war. Natürlich spielen auch Sachen eine Rolle wie lange Lieferzeit und so weiter, wenn man aus China importiert, das ist gar keine Frage. Deshalb war das für mich gar kein Thema, und wir wollten uns natürlich auch nicht gegenseitig in die Quere kommen, ne? Das muss ich auch dazu sagen. Logischerweise wollte er nicht, dass ich seine direkte Konkurrenz werde. Das war für mich aber auch gar keine Frage, das gehört sich auch so, und von daher war für mich klar, ich möchte was in Richtung Lebensmittel machen, und ich bin ziemlich schnell dann auf die Gewürze gekommen, weil man das selber im Alltag halt braucht, ne? Also manchmal muss man ja wirklich nur darauf achten, was benutze ich eigentlich im Alltag, und ist das was vielleicht auf Amazon funktionieren könnte, und passt das zu mir, kann ich das umsetzen und so weiter und so fort. Deshalb, ja, so ist das gekommen.
Und um jetzt seine eigene Brand zu entwickeln und erfolgreich zu vermarkten, braucht es ja ganz viele unterschiedliche Disziplinen. Also du musst irgendwie Verständnis haben von Produkt und Sourcing und Einkauf, von allem, was man jetzt so Account Management und Operations nennen würde. Du musst aber auch Content verstehen und Advertising. Warst du auch in der Angestelltenrolle schon so eine Allzweckwaffe und hast alles gemacht oder hattest du dich auf eine dieser Themen sehr stark spezialisiert?
Tatsächlich nicht. Ich war wirklich so allgemein zuständig und tätig und durfte mich da selbst weiterentwickeln in jedweden Bereich, den es so gab. Da war das Thema YouTube-Videos anschauen. Die Seller University ist ja auch gewachsen bei Amazon. Ich bin auch in Facebook-Gruppen eingetreten und habe mich da weiterentwickelt, weil der Content, um zu lernen, ist da. Er ist unübersichtlich und er ist nicht strukturiert, aber er ist da. Und wenn es gewisse Themen gab, zu denen ich noch nichts wusste, habe ich mir das einfach beigebracht. Und Amazon selbst gibt einem ja auch immer die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Es gibt Webinare, es gibt zig Infoseiten. Man muss nur lernen zu verstehen, wie man sie liest und dann auch umsetzt. Das ist nicht immer in dem einfachsten Deutsch erklärt, sage ich mal, aber es geht alles. Und ich habe da viel im Selbststudium gemacht. Das hat mich, glaube ich, auch sehr stark geprägt, wie ich mit Amazon quasi umgehe. Und da habe ich sehr viel gelernt. Ich habe natürlich auch was beigebracht bekommen, so ist nicht. Also ich habe jetzt nicht alles selbst erlernt, aber mir dort viel beigebracht. Wenn mal gar nichts geht, dann helfen Facebook-Gruppen auch extrem weiter. Also da sind die Händler schon daran interessiert, sich gegenseitig zu unterstützen. Ansonsten ja, habe ich mich da so stetig weiterentwickelt und natürlich viel ausprobiert. Es hat nicht immer alles geklappt, aber man muss einfach auch mal testen, testen, testen.
Ja, was nicht geklappt hat, wollen wir gleich auch noch verstehen. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal so gucken, wie heute dein Setup ist. Also du bist als One-Woman-Show gestartet. Bist du das immer noch? Und wenn ja, soll das so bleiben? Oder hast du eigentlich die Idee, da auch ein größeres Team aufzubauen?
Also ich bin aktuell immer noch eine One-Woman-Show. Stand jetzt ist das auch erstmal noch so geplant, dass das so bleibt, weil ich noch mehr meine Firma selber festigen möchte. Ich möchte wirklich sehr sicheres Standbein haben und dann bleibt es nicht aus, früher oder später jemanden dazu zu holen und dann darf ich auch lernen, Aufgaben abzugeben, auch die Verantwortung abzugeben für so seine eigene Firma. Ich glaube, das wird noch eine große Herausforderung. Das steht auf jeden Fall auf der Agenda, denn es soll nicht dabei bleiben. Also ich bin jetzt selbstständig, bin sehr happy damit. Aber wie es so typischerweise ist, denke ich, wenn man sich so weiterentwickelt im selbstständigen Dasein, dass so der nächste Step einfach erfolgt und man dann vielleicht Unternehmerin sein möchte. Das ist so der nächste Schritt und da muss man eben auch lernen, dann gewisse Dinge abzugeben. Sobald ich für mich Vertrauen darin habe, dass die Firma so gefestigt ist und ich jemanden habe, dem ich da so stark vertrauen kann oder auch mehrere Personen, dann soll das auch abgegeben werden. Stand jetzt ist das noch nicht der Fall, weil ich da noch höhere Zahlen für mich im Fokus habe, dass ich sagen kann, okay, hier kann ich auch mehrere Leute wirklich sicher anstellen, weil das ist mir wirklich wichtig, wenn ich diesen Schritt gehe, dass ich nicht sage, okay, jetzt bricht hier irgendwas weg und jetzt kann ich die Person nicht mehr bezahlen. Das sollte schon gut durchdacht und gemacht sein, aber es steht auf der Agenda, das definitiv. Und ich bin, glaube ich, noch nicht am Ende meiner Reise angekommen, was das Unternehmertum angeht.
Ja, wie groß kann denn ein One-Women-Business so werden? Wie viel Umsatz kann man machen?
Wie viel Umsatz? Ja, die Grenzen sind wahrscheinlich unendlich, aber um das mal in meinen konkreten Zahlen festzuhalten, das erste Jahr, wo ich gestartet bin, bin ich im November gestartet. Also da hatte ich jetzt nicht so viel Zeit, um da großartig was zu reißen. Deshalb zähle ich das Jahr immer nicht so ganz mit, ehrlich gesagt, also 21. Aber wenn ich jetzt die anderen vollen 3 Jahre so zurückrechne, konnte ich da die Umsätze jetzt schon im Jahr 24 auf über 1 Million Euro skalieren. Und das war für mich so eine Kracherzahl, die habe ich auf meinem Sellerboard gesehen, dem Tool, womit ich echt täglich arbeite, und dachte so, das habe ich echt geschafft. Also das war so gar nicht greifbar, das war überhaupt nicht geplant. Ich habe damit ehrlich gesagt auch gar nicht gerechnet, aber das Weihnachtsgeschäft 24 hat da wirklich einiges nochmal zu bieten gehabt im letzten Jahr. Und dann habe ich im Dezember diese Zahl gesehen und dachte so, da muss ich mich kurz erstmal hinsetzen und innehalten, dass ich schon die 1 Million geknackt hatte, weil die war erst für dieses Jahr geplant. Ja, ist ein gutes Gefühl, ist ein schönes Gefühl. Und wenn dann da auch noch 20% Marge hängen bleiben, macht das noch umso mehr Spaß.
Wow,
und ja. Das ist einfach toll, dass man sieht, dass was man dort macht, funktioniert. Das macht einem sogar Spaß und es ist eigentlich unbeschreiblich, das Gefühl. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, aber das bringt Glückseligkeit, die man sich gar nicht so hätte ausmalen können. Ja, es klingt blöd, aber es ist so.
Ja, super. Also herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Um dann auch so Effizienz zu sein und eine 20% Marge zu haben, was jetzt für ein Handels-, E-Commerce-Business, würde ich sagen, schon vieles, komparativ zu anderen. Das geht ja nur, indem man auch sehr effizient sein ganzes Business aufstellt. Und wenn man als One Woman irgendwie 1 Million Umsatz am Ende irgendwie auch managen und zustande kriegen muss, dann geht das ja nicht ohne ein bisschen Hilfe. In deinem Fall jetzt noch nicht von Angestellten, aber wahrscheinlich von Technologie. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist so dein Tech-Stack? Was sind, wenn du morgens deinen Rechner hochfährst, die 3 bis 5 Tools, die du auf jeden Fall öffnest?
Also ich möchte sagen, dass wahrscheinlich jedem bekannt das Tool der Stunde 1 auch Helium 10 ist. Also damit arbeite ich wirklich auch viel. Das kennt sicherlich auch jeder. Ist so dieses typische Keyword-Recherche, Produktrecherche, Konkurrenzanalyse und so weiter. Das gibt einem nochmal richtig gute Daten, um sein Produkt einfach besser aufzustellen. Also das nutze ich viel, um einfach meine Listings zu optimieren oder wenn ich neue Produkte suche, damit zu arbeiten. Und womit ich täglich mehrfach arbeite, ist Sellerboard. Das kam, glaube ich, schon 1 Jahr, nachdem ich am Markt war, mit dazu. Ja, da sehe ich meine Zahlen, da sehe ich meine Produkte, die Verkäufe, Werbung etc. pp. Da ist wirklich alles in einem drin und ich sehe ganz konkret, was bleibt wirklich pro Produkt übrig. Ich kann auch sagen, dass ich da am Anfang in so eine kleine Falle getappt bin, denn wenn man am Anfang sieht, tagtäglich fast minutengenau, ist natürlich immer unterschiedlich und mit Schwankungen behaftet, aber wie viel Umsatz bzw. Gewinn bleibt denn jetzt pro Produkt da übrig und da kommt ein bisschen Werbung rein, da kommt dann, weil du gerade Ware zu Amazon schickst, auch noch Versand zu Amazon rein und dann ist das Produkt auf einmal Minus, weil du nur 2 Einheiten zu dem Zeitpunkt drin hast und dann fängst du an, dann am Preis rumzuspielen, weil du denkst, oh Gott, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Das hat mich am Anfang ein bisschen stark beeinflusst, aber auch damit darf man dann lernen, umzugehen, dass das einen gar nicht so doll tangieren sollte. Und ja, das hilft einem einfach auch ruhig zu bleiben, die Entwicklung immer stetig im Blick zu behalten, weil das auch natürlich Vergleiche zum Vorjahr, zum Monat und so weiter ermöglicht. Das macht nochmal ganz andere Auswertungsmöglichkeiten klar, die es so auf Amazon jetzt nicht so gibt, weil man da auch keine eigenen Preise hinterlegen kann, also keine eigenen Einkaufspreise und ich mache nahezu alles darüber, wenn ich irgendwelche Auswertungen mache. Also Sellerboard kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Ist es ein super Tool, um damit zu arbeiten, um zu sehen, wie viel Gewinn, wie viel Marge habe ich, wie viel Werbung bezahle ich, fertig. Und dann ist dann ziemlich lange nicht so viel passiert, was so die Tools anbelangt. Aber in jüngster Zeit habe ich mir dann noch gedacht, ja, irgendwie brauche ich jetzt immer mal was für Werbung. Weil je mehr Produkte dazukommen und je mehr Kampagnen du pro Produkt drin hast und dann auch verschiedene Kampagnen und so weiter, verbringt man halt auch wahnsinnig viel Zeit in der Woche mit der Werbung. Und da dachte ich, okay, das muss jetzt irgendwie auch anders möglich sein. Und wie es manchmal der Zufall so will, kommt dann auch so eine Werbung reingeflattert und dann passt die vielleicht auch noch für ein bestimmtes Tool. Und das ist jetzt in meinem Fall AdSpurt geworden. Das ist ein KI-gestütztes Tool, weil ich glaube, dass KI in Zukunft einfach immer eine stärkere Rolle spielen wird, egal in welchen Lebensbereichen das sein soll. Aber ich glaube auch vor allen Dingen im Handel kann das viel mit unterstützend wirken und das war mir wichtig in dem Fall. Und so bin ich zu AdSpurt gekommen, habe da einfach einen Testmonat gemacht und finde dieses Tool einfach grandios tatsächlich. Du kannst da deine eigenen Ziele für die, entweder für einzelne Kampagnen oder du machst Gruppenkampagnen, wie auch immer, festlegen und die KI kann das sehr schnell umsetzen, dass wenn du sagst, okay, die 5 Kampagnen, die jetzt hier in einer Gruppe sind, die sollen maximal einen ACoS von 15% haben. Du kannst auch den ROAS als Ziel nehmen, was auch immer dein Ziel ist. Und dann erreicht es das nahezu innerhalb von 7 bis 14 Tagen. Also es muss sich natürlich immer erst einspielen. Aber jetzt, nachdem ich das, glaube ich, 3 Monate nutze, kann die KI das schon sehr schnell umsetzen, so wie ich das gerne haben möchte und bin damit äußerst zufrieden, ohne dass jetzt die Impressionen sinken oder dass die Verkäufe dadurch sinken, wie auch immer. Ist ein richtig cooles Tool. Ich finde es super. Es macht dir sogar Vorschläge für zusätzliche Keywords oder Asins, auf die du Werbung schalten kannst. Und ja, ich glaube, das Potenzial ist davon sehr groß, damit zu arbeiten.
Was sind denn deine relevanten Advertising-Kanäle? Also welche Formate auf Amazon, aber vielleicht auch welche anderen Formate abseits von Amazon nutzt du so? Und was funktioniert für dich und deine Produktkategorie besonders gut?
Also grundsätzlich nutze ich hauptsächlich einfach nur Sponsored Products, weil Sponsored Brands und Sponsored Display einfach wahnsinnig teuer sind. Da muss das Produkt schon die Marge hergeben. Solche Werbungen werden dann einfach explizit zu bestimmten saisonalen Ereignissen oder Aktionen von Amazon nochmal mitgenutzt, damit die auch wirklich ihre Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Aber grundsätzlich sind da Sponsored Products der Fokus bei mir und bestimmte Kategorie Werbung und so weiter. Ich mache auch negative Werbungen und so weiter, das ist, aber fällt da halt alles unter Sponsored Product. Und ansonsten mache ich gar nicht so viel Werbung. Das ist so die Werbung, die ich über Amazon platziere. Und das Einzige, was ich noch zusätzlich als externen Traffic mache, ist, dass ich einen eigenen Insta-Kanal habe, worüber ich ein bisschen Produkte bewerbe und zeige. Ich arbeite da auch mit ein paar kleinen Influencern zusammen, die da ein paar Werbevideos für mich machen oder auch Werbeplatzierung, wo dann deren Follower einfach einen Gutscheincode und so weiter bekommen. Man kann auch mit Plattformen wie vergleich.org oder empfohlen.com zusammenarbeiten, wo man seine Produkte platzieren kann. Das nutze ich für einige Produkte. Ich kann aber sagen, dass das bei mir jetzt nicht so den großen Einfluss hat. Also all das, was mit externen Traffic zu tun hat, hat jetzt nicht riesigen Einfluss. Also da reden wir von einer Handvoll Käufen. Ich nutze das einfach nur, um externen Traffic zu generieren, weil das ja doch irgendwie mit in den Algorithmus mit reinzählt. Aber dadurch, dass das nicht so einen großen Impact hat, lege ich da jetzt auch nicht den Fokus drauf. Ich weiß aber von anderen Händlern, dass zum Beispiel solche Vergleichsseiten richtig gut laufen können, aber ich kann das nicht bestätigen, sagen wir es mal so. Ich lasse es trotzdem weiterlaufen, weil da trotzdem Käufe reinkommen, aber das ist jetzt so gering, dass ich sagen würde, das ist jetzt kein großer, wie gesagt, kein großer Impact bei mir.
Wie groß ist denn dein Sortiment? Wie viele verschiedene Produkte, SKUs hast du unter deiner Marke?
Ungefähr 50, das wird aber stetig aktuell reduziert und gleichzeitig erweitert, je nachdem, was so auf dem Markt passiert, denn Amazon bleibt ja auch nicht stillstehen und schon gar nicht für große Marken, habe ich das Gefühl, dass Amazon auch immer attraktiver wird und da merke ich so, als ich sag mal reine Amazon-Marke, es ist wirklich manchmal hart umkämpft und da braucht man auch mal starke Nerven und muss dann zusehen, lohnt sich das Produkt jetzt noch für mich oder nicht, weil grundsätzlich ich habe ja schon gesagt, dass ich versuche, wirklich möglichst in Europa beziehungsweise hauptsächlich sogar in Deutschland produzieren zu lassen. Und als kleineres Unternehmen habe ich natürlich kleinere Abnahmemengen, bedeutet im Umkehrschluss, dass ich immer teurere Preise habe als Großabnehmer und kann damit nicht immer konkurrieren, wenn dann die großen Marken Preiskampf angeben auf Amazon. Und entweder legt sich das dann und die gleichen sich wieder dem normalen Preis, den es vorher gab, an. Oder man muss halt sagen, okay, ich nehme jetzt Produkt XY halt einfach wieder raus, weil die etablierten Marken einfach zu stark sind. Und das passiert recht häufig, muss ich sagen, gerade bei den Fitnessprodukten, die ich dann doch noch im Sortiment habe, wie mein Protein-Eiskaffee und so weiter. Ich hatte auch mal Reispudding bei mir mit im Sortiment, der wirklich, das war ein Kracherprodukt. Habe ich mich sehr gefreut, dass sich das so gut entwickelt hat, bis dann wirklich starke Marken noch dazu auf Amazon gekommen sind und dann musste ich leider den Kampf aufgeben. Aber das gehört auch dazu und damit muss man lernen, umzugehen und dann den Fokus auf Produkte setzen, die für einen vielleicht besser funktionieren, wo die Marken einen nicht einfach überrennen. Also bei meinem Geschmackspulver ist mir das toi 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 nicht passiert. Ich habe es da sogar geschafft, eine komplette Neuauflage zu kreieren. Also da bin ich nochmal komplett neu an den Start mitgegangen. Und das hat auch wunderbar geklappt. Da bin ich auch sehr erfolgreich mit. Aber es funktioniert leider nicht mit jedem Produkt und dann darf man da auch gerne Abschied und Abstand von nehmen und sich auf andere Produkte fokussieren. Und das ist gerade in so einem Umschwung, sage ich mal. Ne? Also da gehen ein paar Produkte jetzt bei mir und es kommen dann wieder neue dazu. Ich bin jetzt gerade so im Bio-Sortiment mehr unterwegs, dass ich den Fokus darauf lege, weil das zunehmend an Wichtigkeit gewinnt bei den Kunden und deshalb versuche ich mich da mehr zu platzieren.
Du hast ja auch mal ein paar ungewöhnliche Produktkategorien ausgetestet, habe ich vorher recherchiert.
Ja.
Erzähl mal, vielleicht fällt das ja auch so in die Kategorie Downs, die es mal gab auf der Unternehmerinnenreise.
Ja.
Erzähl mal ein bisschen davon.
Ja, das war auch eine interessante Phase für mich. Also grundsätzlich zu meiner Vorgeschichte, ich komme ja so ein bisschen aus der Fitness-Szene. Ich war ja mal Clubmanagerin für ein Fitnessstudio in Cottbus und hatte dadurch viele Berührungspunkte überhaupt mit den Produkten und Dingen, die man da konsumiert. Dazu gehörten auch ein paar Fitness-Zubehörteile. Das war auch direkt, ich glaube 2022 war das ungefähr. Wenn man so seine Erfahrungen sammelt, die ersten, dann gewinnt man ja auch immer mehr an Selbstvertrauen. Andere würden vielleicht sagen Oberwasser, aber ja, wie auch immer, ich habe gedacht, ich könnte da doch mal in die Schiene von Fitnesszubehör gehen. Und das war zu dem Zeitpunkt zum einen die sogenannte Scrunchbutt-Leggings, falls ihr das was sagt. Ne? Das sind
so gar nicht.
Ja, wird den Frauen vielleicht eher was sagen, das sind sogenannte Leggings, die den Hintern betonen und nochmal pushen. Beim Sport.
Nochmal für mich, wie nennt sich das Produkt?
Scrunchbutt-Leggings.
Okay.
Ja, das habe ich direkt als Shorts und in mehreren Farben angeboten. Und in der Honeymoon-Phase, die Amazon da einem gönnt, sieht das alles immer ganz gut aus. Und dann kam so der große Absturz, sage ich mal, nach meiner ersten Nachbestellung dann natürlich erst. Und da muss man halt gucken, wie kommt man aus der Nummer wieder raus? Und das waren nicht natürlich nur die Scrunchbutt-Leggings. Ich dachte, ich starte gleich mal mit mehreren Fitnesszubehörprodukten. Da waren dann auch so Handgelenksbandagen und Griffe dabei, um einfacher trainieren zu können. Und das habe ich einfach alles ausprobiert. Das hat alles nicht so ganz funktioniert. Ich konnte das zwar verkaufen, aber ich bin da schon mit einem Minus aus der Nummer rausgegangen. Und das war mir dann so die Lehre, gut, okay, nur weil die Nachfrage extrem hoch ist, heißt das nicht, dass die Kunden dann von großen etablierten Marken auf meine umspringen würden. Das war so mein großes Learning aus der ganzen Geschichte, dass ich da auf jeden Fall vorher besser recherchiere, wie stark etabliert sind diese Marken, damit ich nicht nochmal an so Fettnäpfchen trete. Weil da sitzt du dann schon da bibberst und bangst, du bist da gerade am Anfang von deiner Firma und denkst so, das war jetzt schöner Griff ins Klo. Wie kommst du da wieder möglichst unbeschadet raus? Für mich war es noch glimpflich, möchte ich sagen. Da gab es noch ganz andere Rückschläge, die ich wegstecken durfte. Und ja, das war mal ein kleiner Exkurs in die Fitnessszene. Ja, mehr oder weniger erfolgreich. Ja, weniger.
Erzähl mal, was von sonst, wenn du sie teilen magst, Rückschläge, die es so gegeben hat auf deiner Reise?
Ja, und zwar, also ganz konträr zu meinen Produkten, die ich jetzt sonst so verkaufe, gehört noch der Bubble Tea dazu. Weil manchmal macht man doch Produkte, wo man einfach weiß, dass sie funktionieren. Ausschlaggebend war da für mich, dass ich irgendwie mehr, ich sag mal, das Sommerloch mitfüllen wollte. Und da eignet sich eigentlich nichts besser als Bubble Tea. Passt natürlich gar nicht zu meinem Sortiment, das weiß ich auch. Aber da muss man vielleicht auch einfach ein bisschen unternehmerisch denken, wenn man sieht, wie viel Umsatz und Gewinn man damit generieren kann. Und deshalb begleitet mich das auch schon ziemlich lang. Und das ist auch ein Produkt, das ich original aus Taiwan beziehe. Ist jetzt nicht um die Ecke und ist auch nicht mal schnell produziert. Und das heißt auch immer für ein kleines Unternehmen viel Kapital, sehr lange gebunden. Und da bin ich auf die Suche gegangen nach einem Produzenten in Europa. Ich habe auch einen gefunden. Da konnte ich dann alles ziemlich schnell abwickeln und so weiter und so fort. Und als ich die Ware dann tatsächlich, das war noch ein Zeitpunkt, wo ich bei Mia noch selber viel umgepackt und zu Amazon geschickt habe, da kamen die Paletten bei mir an und dann kam erstmal die große Bombe, nämlich da habe ich den Bubble Tea in seinen Verkaufsdisplays bekommen. Und da dachte ich, gut, packe ich das jetzt um, 5000 Einheiten, gar kein Problem. Und dachte so, gut, okay, ich versuche das mal bestmöglich jetzt hier einfach umzupacken. Hab das gemacht und da kam eine DHL-Bote, die sind auch immer nie begeistert, wenn die bei mir Ware abholen mussten. Aber ja, ich sag mal so, es gehört auch zu deren Aufgabe, wenn man Abholung als Dienstleister mit anbietet. Und da sagt er schon, ja, ich glaube, das wird hier in dem Donnerwetter genauso wieder zurückkommen. Und dann dachte ich, ich wusste gar nicht erst, was er meint. Und ein paar Tage später kamen diese Pakete, naja, nicht mehr ganz heil bei mir zurück wieder an, weil die ganzen Verpackungen, die Bubble-Tea-Verpackungen, sind ja in einer schönen Plastikverpackung, nahezu alle kaputt gegangen sind. Das heißt, ich habe dann meine ganzen Einheiten wieder so zurückbekommen, plus on top eine schöne DHL-Rechnung, weil sie lassen sich das natürlich auch bezahlen, was sie dort neu verpacken müssen und so weiter und so fort. Und bin dann auf einem ziemlich großen Schaden sitzen geblieben, habe das zwar alles dokumentiert und auch beim Hersteller eingereicht, aber der hat natürlich jedwede Schuld von sich gewiesen. Also da waren schon erhebliche Unterschiede von der Verpackung, dieser Plastikverpackung im Vergleich zu dem Hersteller von Taiwan. Und da dachte ich, gut, okay, ich rette hier, was zu retten geht, das waren vielleicht noch 20%, habe ich wieder in meinem Keller gesessen und alles aufbereitet, sauber gemacht und so weiter und so fort, neu beklebt, damit der Verlust möglichst gering ist, auch wenn 80% Verlust schon ziemlich viel sind. Ja, und ich glaube, da hatte ich so einen Schaden von 5000 Euro. Das klingt immer nicht so viel, aber wenn man noch nicht so gefestigt ist, ist für mich jeder Verlust ein großer Verlust, ehrlich gesagt. Und ja, ich habe da wirklich nochmal alles dran gesetzt, dass ich da irgendwie an den Hersteller noch rankomme, aber da hat leider gar kein Weg reingeführt. Ich weiß nicht, ob ich als Hersteller genauso standhaft geblieben wäre, wahrscheinlich schon. Aber ja, sowas kann einen dann doch schon mal kurz den Boden unter den Füßen wegreißen und hat nochmal den Fokus darauf geschärft, wirklich explizit auf Verpackungen zu achten. Was kann ich wirklich zu Amazon schicken und was übersteht auch die schlechteste Versandverpackung, damit es auch heil beim Kunden ankommt. Ja, das sind alles so Learnings. Da muss man dann einfach tatsächlich draus lernen und sagen, okay, ich muss jetzt hier mehr mich drauf fokussieren und das einfach besser machen. Es gibt Dinge, die kann man nicht beeinflussen. Da kann ich gleich noch eine ganz andere Geschichte mit ranhängen. Ich hatte noch wundervolle Proteinfraps in meinem Sortiment. Das war ein wirklich kracher Produkt bei mir. Das war so mein Produkt, worauf ich mich sehr stark verlassen habe. Es hat einen guten, soliden, regelmäßigen Umsatz und Gewinn gebracht. Und ich war dazu am Start auch direkt mit am Anfang, wo ich gegründet habe. Und dann haben diese Produkte so einen Hype gekriegt. So, und da hat sich der Hersteller irgendwann gedacht, ja, also entweder nimmst du jetzt pro Jahr 200.000 Stück ab oder du hast jetzt halt einfach Pech und kannst nicht mehr bestellen. Ich hatte schon so meine 10.000 Stück alle 3 Monate. Das war für mich schon viel, weil die einfach auch nie ein langes MHD haben, diese Fraps. Und das war auch, also das war für mich ein sehr, sehr großer Einschnitt, weil es hat fast zu dem Zeitpunkt die Hälfte meines Umsatzes ausgemacht. Und da war ich kurz erstmal lost, habe alles Mögliche dran gesetzt, dass ich noch einen anderen Hersteller finde. Aber das Problem dieser hohen Abnahmemengen war einfach bei jedem gegeben, weil die wussten, die großen Lieferanten, also ich meine, die Proteinfraps liegen auch bei Aldi und Co., ne? Also da gibt's ganz andere Akteure auf dem Markt, die andere Absatzmengen haben. Und da habe ich dann, das war wieder so ein Rückschlag für ein kleines Unternehmen, da bin ich untergegangen. Also da kommt man einfach nicht mit gegen die großen Akteure auf dem Markt. Es hat auch ganz schön lange an mir gezerrt, aber mittlerweile kann ich besseren Abstand dazu gewinnen und das dann einfach abhaken und dann geht's zum nächsten Produkt.
Das wollte ich gerade fragen, weil so Rückschläge, wie stark sie auch immer sind, aber ja zu jeder Unternehmerinnenreise irgendwie dazugehören.
Ja.
Was sind so deine Tools, um dann auch irgendwie abschalten zu können und das nicht zu sehr mit ins Bett und in die Nacht und in den Schlaf oder auch nicht Schlaf zu nehmen und dann irgendwie am nächsten Tag zu sagen, jetzt gucke ich wieder nach vorne. Mhm. Ist das Sport? Ist das Meditation? Ist das, was auch immer es sein kann?
Mhm. Also am Anfang hat das bei mir gar nicht gut geklappt, das kann ich auf jeden Fall sagen. Da habe ich sowas sehr lange mit mir rumgetragen und ich bin sehr sicherheitsbedacht und wenn solche Dinge dann wegbrechen, habe ich dann anfangs auch immer sehr schnell Bedenken gehabt, aber Ich habe auch gemerkt, okay, wenn ich jetzt den Fokus auf andere Dinge setze, nämlich dass ich einfach andere Produkte suche und in mein Sortiment mit aufnehme, wusste ich, okay, das ist eigentlich unbegründet, weil ich kann auch andere Produkte gut umsetzen, die dann weiteren Umsatz generieren und mich weiter wachsen lassen. Und grundsätzlich, so gezielt, weiß ich gar nicht, ob ich das so sagen kann, aber Sport gehört für mich regelmäßig dazu, fast täglich, sei es Sport im Sinne von, ich mache Krafttraining oder zu dem Zeitpunkt bin ich sehr viel Rad gefahren. Ich habe ein Gravelerbike und bin damit sehr viel hier in der Natur unterwegs. Also hier haben wir das Glück, dass wir schöne in der Natur Radwege haben. Die sind dort gut ausgebaut. Da kann ich sagen, das holt einen wirklich runter, wenn man einfach sich so ein bisschen mit der Natur verbindet und gar nicht weiter drüber nachdenkt. Also wirklich nur, man fährt, man konzentriert sich einfach nur aufs Fahren und man denkt gar nicht mehr an irgendwelche unternehmerischen Sachen. Das sind Dinge, die ich dann mache und witzigerweise führe ich auch ein 5-Minuten-Tagebuch, wo ich jeden Morgen was reinschreibe. Und mir hilft das sehr, wenn ich einfach eine Sache, die mich gerade sehr beschäftigt, aufschreibe. Und sobald ich sie aufgeschrieben habe, hat die gar nicht mehr so eine Präsenz bei mir. Dann ist das nicht mehr so stark in meinem Fokus und als ob ich das ablegen würde, sobald ich es aufgeschrieben habe. Das sind so Dinge, die ich dann mache, die mich runterholen und einfach auch an mir liegen und wo ich dann sage, okay, mein Fokus kommt jetzt auf andere Dinge und das versuche ich abzuschütteln. Ich versuche mir auch immer selbst zu sagen, das klappt nicht immer, je nachdem, wie sehr es mich aufregt. Aber ich versuche eigentlich so nach dem Motto zu leben, wenn es mich in 5 Jahren nicht mehr tangiert, dann sollte es mich jetzt in der Gegenwart nicht länger als 5 Minuten beschäftigen.
Okay, jetzt haben wir ja ein bisschen drüber gesprochen, über Sachen, die dann auch nicht geholfen haben beim Weiterwachsen. Mhm. Lass uns doch noch ein bisschen nach vorne gucken. Was sind so deine großen Wetten wie Hey You von jetzt gut 1 Million Umsatz auf 2, 3, 4, 5 Millionen Umsatz kommen kann? Ist das mehr Gewürze? Ist das mehr Länder? Ist das ganz andere Produktkategorien? Wo bist du bullish?
Also grundsätzlich liegt mein Fokus noch mehr auf dem Weihnachtsgeschäft, weil das wirklich so ein großes Potenzial hat, dass ich den Fokus noch stärker darauf legen werde. Und wie ich schon ein bisschen angeteasert habe, mehr in den Bereich der Bioprodukte gehen möchte. Und da wird der Fokus, wie zum Teil schon erkennbar, auf Nahrungsergänzungsmittel liegen. Da arbeite ich gerade dran, da bin ich gerade auf der Produktsuche und versuche auch Quellen zu finden, die wirklich sicher sind. Ich versuche da auch regelmäßig Laboranalysen auch machen zu lassen, damit ich sicher sein kann, die Produkte sind safe und ich würde sie auch selber konsumieren. Sonst würde das bei mir gar nicht ins Portfolio mitkommen. Und der einfachste Hebel von Amazon-Seite ist die Expansion in andere Länder. Von der bürokratischen Seite ist es nicht so einfach, aber das wird gerade im Hintergrund alles vorbereitet, dass ich noch in andere Länder expandieren kann. Grundsätzlich mache ich das schon. Ne? Österreich ist schon dabei, Niederlande und Belgien sind schon stark vertreten. Wenn es jetzt aber noch in andere Länder gehen soll, wie Frankreich, Spanien, Italien und so weiter, gibt es da schärfere Voraussetzungen, nenne ich es jetzt mal, um dort wirklich richtig erfolgreich verkaufen zu können. Nämlich, man braucht in jedem Land eine Umsatzsteuer-ID. Das zu beantragen dauert Ewigkeiten. Dann, wie es auch schon in Deutschland ist, diese Luzid-Registrierung, dieses Verpackungsregister gibt es auch in anderen Ländern. Das musst du dann auch beantragen, nachdem du die Umsatzsteuer bekommen hast. Also das ist so ein kleiner bürokratischer Aufwand, den man jetzt im Vorgang machen muss, neben dem, dass die Etiketten und so weiter auch stimmen müssen. Das ist aber im Vergleich zu den bürokratischen Teil, der geringste Teil davon und einfach umzusetzen. Und sobald das quasi erledigt ist, ist es bei Amazon ja wirklich im buchstäblichen Sinne nur ein Mausklick davon entfernt, die anderen Länder zu aktivieren und zu sagen, okay, ich verkaufe jetzt wirklich in die anderen Länder mit rein. Und ich denke, das ist ein schöner, leichter Expansionshebel und auch Skalierungseffekt, den ich mitnutzen kann. Und der gibt mir Amazon und warum soll ich ihn nicht mitnehmen? Es muss jetzt nur ein bisschen vernünftig vorbereitet werden. Da bin ich dran. Und sobald das fertig ist, habe ich da große Hoffnung, dass da noch einige Dinge möglich sind. Und warum soll ich sie nicht mitnehmen, sozusagen? Da wäre man schön blöd, wenn man es nicht macht. Ab einem gewissen Punkt kann man auch gerne über die Grenzen Deutschlands hinweggehen.
Da wäre man schön blöd, wenn man es nicht macht. Ja. Was für eine gute Zusammenfassung zu diesen verschiedenen unternehmerischen Opportunitäten, die es da so gibt, die du schon genutzt hast, die du ziemlich sicher noch nutzen wirst, wenn ich mir das so anhöre. Ich finde es eine geile Geschichte, wenn man das so sagen darf. Als Nebenjob zu starten, ist, glaube ich, ein Gedanke, den viele immer wieder haben, wenn man sich nicht traut, sofort so ins ganz kalte Wasser zu springen, vielleicht erstmal so den Zeh oder den Fuß ins lauwarme Wasser zu halten und dann sich so Schritt für Schritt vorzuwagen, da jetzt in gar nicht so langer Zeit auch auf siebenstellige Umsätze und eine tolle Marge zu kommen. Das sind genau die Geschichten, die dieser Podcast braucht, die dann auch Mut machen, und wir sind gespannt, das weiter zu verfolgen und zu gucken, wo es für dich hingeht.
Ja, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen dazu noch inspirieren. Und wenn ich noch eins sagen darf, wie man sich vielleicht jetzt noch platzieren kann. Viele von euch haben vielleicht auch schon mitbekommen, dass der TikTok-Shop ja in Deutschland gestartet ist. Und auch da bin ich noch dran zu gucken, wie kann man das jetzt mit Amazon verknüpfen und verbinden, weil Fulfilled bei TikTok gibt es in Deutschland noch nicht. Das wird aktuell nur in den USA getestet. Ich hoffe, das kommt auch zu uns, aber ich prüfe auch da schon die API-Schnittstellen, ob die wirklich reibungslos funktionieren, ob man das miteinander kombinieren kann, dass, wenn sobald eine TikTok-Bestellung reinkommt, sie automatisch als Amazon-Bestellung generiert wird. Und das sollte man sich als Händler, der mit der Zeit gehen will, glaube ich, auch nicht entgehen lassen. So wie es vor 20 Jahren den eBay-Moment gab und vor 10 Jahren den Amazon-Moment, könnte das jetzt der TikTok-Moment sein. Und ja, man darf stetig mit dem Unternehmertum lernen, und das gehört auch dazu, mit der Zeit zu gehen. Und ich bin gespannt, was Social Shopping noch für uns bereithält und wie stark sich das in Deutschland etablieren wird oder überhaupt in Europa. Ist ja nicht nur ein Deutschland-Thema. Ich freue mich schon auf alles, was da kommt und wie es weitergehen wird. Es bleibt immer spannend, es wird nie langweilig. Man lernt auf jeden Fall immer dazu.
Was für ein schönes Schlusswort. Viel mehr kann man gar nicht sagen. Wer noch mehr dazu lernen möchte, genau dafür ist dieser Podcast da. Abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt, wenn es euch gefällt. Lasst eine Bewertung da, und noch mehr Infos, wie immer, ihr wisst es, unter amazon.de/podcast. In dem Sinne, Johanna, vielen Dank, dass du dabei warst und so ehrlich deine Reise geteilt hast.
Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.